Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Wir sprechen heute über das Evangelium. Wir haben ja eine Reihe über das Evangelium und der Titel dieser Predigt heute lautet Das Evangelium des Reiches oder auch, was uns Himmelfahrt sagen will. Und ich würde gerne zu Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du selbst die gute Nachricht unseres Lebens bist. Weil du gekommen bist, weil du in unser Leben hineingetreten bist, weil du uns errettet hast. Deswegen können wir zu deinem Reich gehören. Und von ganzem Herzen wollen wir dir dafür danken. Und Herr, wir wollen deine Nachfolger sein. Wir wollen nah an dir dran sein. Und wir wollen verstehen, was das eigentlich bedeutet, dass du der König deines Reiches bist. Wir wollen verstehen, was das Reich Gottes für unseren Alltag, für unser Leben bedeutet, für uns als Gemeinde und in dieser Welt. Und Herr, so ist das mein Gebet, dass du uns wirklich unsere Herzensaugen öffnest, dass wir sehen können, dass wir dein Reich sehen können, dass wir dich sehen können, dass wir deine Pläne verstehen. Und ich bete, dass du uns an diesem Morgen tiefer in deine Pläne hineinnimmst. Danke, dass du ein redender Gott bist. Amen. Ich möchte anfangen mit ein paar Versen aus Markus 16, die Verse 15 bis 20. Und alles, was ich aus dem Neuen Testament lese in dieser Predigt, wird immer aus der Übersetzung Neue Genfer Übersetzung sein. Ihr findet die Stellen alle im Chat. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündung begleiteten. Ich lese nochmal den letzten Vers. Nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Was genau war das Evangelium? Und wodurch wurde es glaubwürdig? Kann man bei diesem Text auch fragen. Und wenn wir auf diese Verse schauen, dann sehen wir, es gibt einen direkten Zusammenhang mit der Himmelfahrt Jesu. Himmelfahrt ist ja so ein Fest, das wir als Christen meistens nicht so stark beachten. Also die christlichen Feste sind natürlich alle irgendwie wichtig in ihrer Bedeutung. Aber für die meisten Christen ist Himmelfahrt nicht so gefüllt. Ja, also Jesus ist gen Himmel gefahren. Ja, warum eigentlich? Ja, wieso eigentlich ist er nicht einfach da geblieben? Ja, sondern weggegangen und kommt dann wieder. Also da können so verschiedene Fragen aufkommen. Und wir sehen, das Evangelium steht hier noch in einem zweiten Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang der Zeichen, die zur Bekräftigung dienten, wie das Wort Gottes uns sagt. Im jüdischen Sinne könnte man da auch das Wort Beweisführung einsetzen. Die Zeichen begleiteten das Wort, das sie predigten, im Sinne von, sie beweisten, dass das Wort richtig war, wahr war. Und deshalb können wir festhalten, Zeichen und Wunder gehören auf jeden Fall in den evangelistischen Kontext. Das ist heute nicht unser Thema. Vielleicht machen wir da nochmal ein Thema draus, darüber zu sprechen. Das ist es wert. Aber ich möchte diesen Punkt einfach festhalten. Gott will, dass seine Nachfolger sein Wort verkündigen und Gott will das beweisen oder bekräftigen oder bestätigen, welches Wort auch immer wir da einsetzen wollen. Und er tut das auch und vor allem durch Zeichen und Wunder. Ich lese einen Text aus Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 11. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Himmelfahrt. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Er sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm diese Frage stellten. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Das Reich für Israel. Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, Himmelfahrt. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, Himmelfahrt, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Ich finde die Neue Genfer Übersetzung da wirklich cool. Sie schauten dorthin, wo Jesus verschwunden war. Jesus war verschwunden. Das ist auch eine Ausdrucksweise für Himmelfahrt. Jesus verschwand vor ihren Augen. Also die Jünger beschäftigen sich mit der Frage nach dem Reich Gottes, nach dem Königreich Gottes. Und sie fragen Jesus, als er mit ihnen wiederholt und wiederholt und wiederholt 40 Tage lang über das Reich Gottes redet. Jesus, bedeutet das, stellst du jetzt das politische Reich für Israel wieder her? Und man muss den Kontext ein bisschen kennen, um zu verstehen, worauf diese Frage eigentlich zielt. Also die Juden hatten eine konkrete Vorstellung davon, was das Reich Gottes oder das Königreich Gottes bedeutete oder bedeuten sollte. Sie gingen davon aus, aufgrund der Auslegung von verschiedenen alttestamentlichen Texten, dass der Messias, der angekündigte Messias, der Gott selber sein sollte und König sein sollte, für Israel das politische, also das weltliche, äußere politische Reich wieder aufrichten würde. Jesus geht auf diese Frage nicht ein. Also er geht nicht direkt darauf ein. Er antwortet nicht direkt auf diese Frage. Er sagt nicht ja oder nein. Er sagt nicht, das wird geschehen oder nicht geschehen, sondern er antwortet sozusagen, wir würden vielleicht sagen, ausweichend. Er antwortet etwas anderes. Er sagt, das ist nicht eure Sache, zu wissen, was für Zeitpunkte Gott gesetzt hat, sondern eure Sache ist, Doppelpunkt, und dann kommt er auf die Verkündigung des Evangeliums in aller Welt zu sprechen. Warum ist Jesus mitten sozusagen, man kann sagen, mitten im Gespräch gefühlt, wenn man diesen Text liest, plötzlich verschwunden, ja? Warum ist Jesus denn überhaupt gen Himmel gefahren, statt weiter auf der Erde zu bleiben? Die Antwort kommt auch ganz unmittelbar in diesem Text. Er geht, um den Heiligen Geist zu senden, um in anderer Form, nämlich in Form des Heiligen Geistes, um in anderer Person, in der Person des Heiligen Geistes wiederzukommen, unmittelbar zu Pfingsten. Und dann nicht mehr an einen Ort gebunden zu sein, weil er durch den Heiligen Geist in allem gleichzeitig sein kann. Und alle seine Nachfolger sich in alle Richtungen verteilen können, ich drücke es mal so aus, ja, bis an die äußersten Enden der Erde und damit die Gegenwart Gottes, damit Jesus in alle Länder und bis an die Enden der Erde auch mitzutragen, ihn zu verkündigen, ihn dorthin zu bringen. Aber Himmelfahrt ist noch mehr als nur die Tatsache, dass Jesus gegangen ist, um Platz zu machen für den Heiligen Geist. Was genau ist an Himmelfahrt passiert? Und diese Frage ist sehr wichtig, wenn wir verstehen wollen, was es eigentlich bedeutet, wenn Jesus immer vom Evangelium des Reiches redet. Und ich möchte mit euch drei Bibelstellen angucken, die darüber sprechen, die auf eine prophetische Art und Weise erzählen, was an Himmelfahrt passiert ist. Das ist Psalm 110, Vers 1 bis 3 und dann Psalm 2, 6 bis 8 und Offenbarung 12 bis 10. 12 Vers 10, Entschuldigung. Psalm 110 von David, ein Psalm. Hier redet David. So lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn. Und ich schiebe mal ein. Also David beschreibt eine Szene, die er prophetisch sieht. Und er erzählt uns, was der Herr, Gott der Vater, zu dem Herrn, Gott seinem Sohn, spricht. Der Vater zum Sohn. So lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn. Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Der Herr, jetzt redet David wieder zum Sohn, der Herr lässt dich von Zion aus alles in Besitz nehmen. Von dort streckt er das Zepter deiner Macht in alle Richtungen aus und sagt zu dir, herrsche mitten unter deinen Feinden. Mit ganzem Herzen steht dein Volk bereit. Willig folgt es dir an jenem Tag, an dem du dein Heer aufbietest. In heilige Priestergewänder festlich gekleidet, und wie der Tau aus dem Schoß der Morgenröte, so frisch und zahlreich ist deine junge Mannschaft zur Stelle. Ich will mal kurz erläuternd sagen, weil der Zusammenhang manchmal nicht so leicht zu verstehen ist. Man muss hier verstehen, bei diesem prophetischen Psalm, wer spricht? Wer spricht zu wem? Das ist immer der entscheidende Punkt. David hat sozusagen einen prophetischen Einblick in den Thronsaal des Himmels. Und er sieht dort Gott, den Vater, zusammen mit Gott, dem Sohn. Und Gott, der Vater, spricht zu seinem Sohn, er lädt ihn ein und er sagt, komm, füge jetzt mal an, komm herauf und setz dich an meine rechte Seite, das heißt auf diesen Platz der Herrschaft, und setz dich dorthin, bis ich, Gott, der Vater, deine Feinde, Jesus, zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Also Gott, der Vater, sagt zu Jesus, komm, setz dich an meine rechte Seite und herrsche. Und du herrschst so lange, bis ich alle die deine Feinde sind, dir unterworfen habe. Und David beschreibt das, also er scheint also dieses Bild zu sehen, er scheint so einen, wir würden vielleicht sagen, er sieht so einen Videofilm ablaufen, was dort im Himmel geschieht, wie der Vater mit dem Sohn redet. Und wie der Vater den Sohn auffordert und sagt, herrsche jetzt mitten unter deinen Feinden. Und ich bereite dir, mein Sohn, ein Volk, das dir willig folgen wird. Und das wird ein neu gezeugtes, ich sage das jetzt mal so, ein neu gezeugtes Volk sein. Ja? Wie der Tau aus dem Schoß der Morgenröte, so frisch und zahlreich. Da kommt etwas Neues zustande. Da kommt ein Volk, das neu geboren wird, ins Spiel. Und der Vater sagt zum Sohn, setz dich hin, herrsche, ich werde deine Feinde dir unterwerfen, ich werde sie als Fußschemel unter deine Füße schieben, alle deine Feinde. Und ich bereite dir ein neues Volk, ein Volk, das dir willig folgt. Ein neugeborenes Volk. Psalm 2 ist auch ein sehr interessanter Psalm. Ich will nur die Verse 6 bis 8 nehmen. Da spricht wieder Gott, es ist wieder so eine Szene, Gott, der Vater und Gott, der Sohn. Gott spricht. Ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, also der Sohn. Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Also eigentlich ist das alles, was Gott sagt. Alles, also erst spricht Gott selbst und dann spricht der Sohn. Aber er zitiert, was der Vater zu ihm sagt. Also ist das alles die Aussage des Vaters zum Sohn. Der Vater sagt, ich habe meinen König eingesetzt. Und dieser König ist mein Sohn, den ich eingesetzt habe als König. Und dann sehen wir das nochmal in Offenbarung 12, Vers 10. Ich meine, dass das die gleiche Szenenbeschreibung ist. Man kann bei der Auslegung der Offenbarung ja zu sehr unterschiedlichen Schlüssen kommen, aber ich nehme das da mit rein. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Punkt, Punkt, Punkt. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Hier haben wir wieder die gleiche Aussage. Und eine interessante Anfügung, vielleicht erinnert ihr das so, wenn ihr das hört, auch von alleine, es gibt so eine Parallelstelle, als Jesus seine 70 Jünger aussandte, dass sie gehen sollen in alle Dörfer und Orte, um das Evangelium des Reiches zu verkündigen und sie kommen zurück. Da sagt Jesus, ich habe gesehen, wie der Satan wie ein Blitz vom Himmel fiel. Ja, das wäre auch so eine interessante Aussage, die so wie fast kontextlos da in diesem Zusammenhang steht. Und hier haben wir genau die gleiche Aussage. Was ist passiert? Jesus ist eingesetzt worden als König und zeitgleich, in der gleichen Zeit, ist der, der die Kinder Gottes, die Nachfolger Gottes immer nur anklagt, der Verkläger, Satan, der ist rausgeflogen aus dem Himmel. Er hat seinen Zugang restlos verloren. Nicht, dass er ein Himmelsbewohner war bis dahin, aber er hatte immer noch die Möglichkeit, vor Gott aufzutreten und seine Beschuldigungen auszusprechen. Aber Gott wirft ihn raus. Ich will das mal so ein bisschen oberflächlich, aber kurz zusammenfassen. Jesus ist gestorben für unsere Schuld, für die Schuld derer, die sich hinterher Brüder und Schwestern nennen. Und mit diesem vollkommenen Opfer ist diese Schuld ein für alle Mal ausgeglichen. Sie ist nicht mehr existent in Gottes Augen. Und deswegen sagt Gott, raus mit dir, Satan. Ich höre deinen Klagen, dein Anklagen, deiner Verklagerei nicht mehr länger zu. Punkt. Und Satan verliert seinen Zugang und er darf da nicht mehr stehen als Ankläger. Die Bibel hat ganz viele solche Beispiele, prophetische Bilder, Vorschauen und wie man das alles nennen kann. Ich habe jetzt einfach mal drei rausgenommen, die uns erklären, was die Bedeutung von Himmelfahrt ist. Man könnte vielleicht sagen, wenn man das jetzt weltlich ausdrücken wollte, Himmelfahrt, das war sowas wie der Amtsantritt von Jesus. Also wir sagen ja, Jesus ist König. Das heißt, es war im Grunde genommen die Krönung, ich drücke das jetzt mal ganz weltlich aus, die Krönung des Prinzen, des designierten Prinzen zum König und seine Einsetzung in das Amt des Königs. Also wenn wir überlegen in Monarchien, wo sie noch existieren, was das für ein Remi-Demi ist, wenn da ein König gekrönt wird. Ja, also das reicht ja schon, wenn der Urenkel von irgendeinem noch amtierenden König geboren wird, ja, was das schon für ein Remi-Demi ist, oder wenn der Schwiegersohn eine schöne Braut heiratet oder irgendwas, alles, was mit dem Königshaus zu tun hat, ja, das ist ein riesen Remi-Demi, was da gemacht wird, wie die Dinge gefeiert werden. Jetzt kann man sagen, naja, okay, also wir Deutschen, ne, wir sind ja nun nicht so, wir sind ja nicht so monarchieaffin oder keine Ahnung, wie man das ausdrücken will. Wir haben es nicht so mit der Monarchie und wir sind da irgendwie so ein bisschen nüchterner. Das reicht uns völlig, wenn wir das in einer Zeitschrift über England oder Schweden oder so lesen können. Und das müssen wir hier in Deutschland gar nicht haben. Und da ist so ein bisschen untergründig, unbewusst vielleicht auch das Gefühl, Monarchie, das ist ein System, das hat ausgedient. Ja, das ist ja irgendwie so, das ist ja irgendwie so ein bisschen Mittelalter. Also so manche Länder, die erhalten sich halt noch so ein bisschen Mittelalter, indem sie ihre Monarchie noch erhalten. Aber eigentlich, also die Politik, die Amtsgeschäfte, die tatsächliche Regierungsgewalt, die ist doch normalerweise heutzutage woanders. Wir sind doch aufgeklärt und wir sind doch jetzt irgendwie weiter und wir haben es ja nicht mehr so mit Monarchie. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass unsere Einstellung oftmals so ist, weil wir haben es hier, wenn es um Jesus geht, mit einer Monarchie zu tun. Sie ist ein bisschen anders aufgestellt, aber ganz grundsätzlich mal, das ist nicht nur so ein netter Titel, wenn wir sagen, neben allen Eigenschaften, die wir Jesus geben, dass er auch König ist. Also es bedeutet nicht nur, dass wir irgendwie ihn so mit Ehre krönen wollen oder mit unserem Lob krönen wollen, oder dass wir irgendwie ihm einfach den schönsten Titel geben wollen oder irgendwie sowas. Es bedeutet auch nicht nur, dass wir damit anerkennen wollen und ausdrücken wollen, dass er über uns herrscht, persönlich, dass wir eben diese Herrschaft über unser Leben übertragen haben, sondern Jesus ist tatsächlich Herrscher in einem echten und realen Sinne über diese Welt. Er ist der König, dem das zusteht, dass nicht nur eine Nation, die jetzt irgendwie mit Monarchie lebt oder so, sondern alle Nationen zusammen, also alle Völker der Welt, ihm als Reich untergeordnet sind. Und das schließt politische Macht nicht aus. Es geht nicht um ein politisches Reich, aber es meint jetzt, betone das deswegen so, es meint jetzt nicht nur so das Ganze in so einem übertragenen Sinne oder so. So was machen wir dann manchmal da draus. Ja, also Jesus ist irgendwie in unseren Augen irgendwie ja eigentlich ein Pazifist, der eigentlich gar keine Ansprüche stellt. Der ist einfach immer nur lieb, nachdem er sich aus lauter Liebe selber gegeben hat, ist er einfach immer nur lieb und dann, ja, das war's. Und dann ist es so mein persönlicher König und dann ist das ein bisschen, als wenn ich so Barbie-Puppen rausnehme. Und wie heißen sie? Ken hieß dieser Barbie-Puppen-Mann, glaube ich, immer. Als wenn ich dem eine Krone aufsetze und ein bisschen spiele. Jetzt spiele ich ein bisschen König, ja? Also weil Jesus, du bist so schön und dann hast du auch noch so viel für mich getan und dann ehre ich dich auch als König, so für mich persönlich, so lange, bis ich dich wieder wegpacke, so wie die Barbie-Puppe in den Schrank. Also ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Als Jesus gen Himmel gefahren ist, hat Gott ihn auf den Thron gesetzt und ihn eingesetzt als König. Und das ist das Machtvollste, was überhaupt passieren kann. Er ist damit erhoben als die machtvollste Person, die in diesem Universum existiert. Deswegen, das beten wir, das kommt in vielen Bibelstellen vor, die uns alle geläufig sind, dass er hoch erhoben ist über alle Macht, über alle Mächte und Gewalten und Hochheiten und alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt. Das beten wir im Epheserbrief zum Beispiel. Ja, das glauben wir ja eigentlich auch, aber warum ich das so betone, es hat ganz oft mit der Realität unseres Alltags nichts zu tun. Und es hat auch mit der Realität unserer Predigt des Evangeliums ganz oft nichts zu tun. Und deswegen ist das Thema heute. Und wir brauchen dafür, um das Ganze richtig zu verstehen und richtig anpacken zu können, diese Perspektive, die das Reich Gottes in der Bibel hat oder die Gott auf sein Reich hat. Und da braucht es das, wie bei manchen anderen Themen auch, dass wir so ein bisschen so höher gehen und dass wir aus der Vogelperspektive auf das ganze Paket schauen. Wie geht Gott eigentlich vor? Wie sieht Gott sein Reich? Und wir brauchen das große Bild. Gott hat seine Geschichte mit der Menschheit geschrieben. Gott hat die Menschheit erschaffen, um sich ein Reich zu erschaffen. Gott hat sich die Menschheit erschaffen, damit er eine Menschheit als Gegenüber hat und er wollte in der Mitte, inmitten und zusammen mit dieser Menschheit leben und der unbestrittene König über sie sein. Und wie wir alle wissen, ist Gottes Schöpfung, ist die Menschheit Gott durch den Sündenfall verloren gegangen. Und ihr kennt das Problem vielleicht auch, dass Menschen manchmal, wenn man sie auf Verlorenheit anspricht, wenn man über diesen Fakt spricht, dass Menschen verloren sind, dass Menschen manchmal reagieren und sagen, du, also ich fühle mich gar nicht verloren. Also ich habe das schon öfter mal von Leuten gehört. Aber die Frage ist nicht, ob Menschen sich verloren fühlen. Das ist völlig wurscht, wie Menschen sich gerade fühlen und ob sie das irgendwie sehen können oder nicht. Sondern es ist einfach ein realer Fakt, dass die Menschheit durch den Sündenfall Gott verloren gegangen ist. Menschen sind abgestürzt in die Gottlosigkeit. Sie sind durch den Sündenfall von Gott gelöst worden. Sie sind gottlos. Sie sind unter der Herrschaft Satans und seines Reiches und nicht mehr unter der Herrschaft Gottes und seines Reiches. Sie sind gottlos geworden und deswegen sind sie verloren. Sie sind verloren, nicht wenn sie sich verloren fühlen, wenn sie ganz doll in Elend und Not geraten sind aufgrund ihrer Sünde oder äußere Umstände oder so, dann kann man sich verloren fühlen, sondern sie sind verloren, weil Gott sie verloren hat. Gott hat etwas verloren, was ihm gehörte, rechtmäßig gehörte. Und ich musste bei der Vorbereitung kurz daran denken, es gibt immer so ein Standardbeispiel, was ich erzähle, und das will ich jetzt nicht erzählen, weil ich das schon tausendmal erzählt habe. Und dann ist mir aber eingefallen dabei, dass ich das selber auch schon mal so erlebt habe, als ich ungefähr 5 Jahre alt war oder knapp 6, da konnte ich gerade Fahrrad fahren. Da bin ich mal im Sommer, irgendwann im Hochsommer, zusammen mit einer Freundin auf die Idee gekommen, wir könnten zum See fahren. Da, wo ich herkomme, gibt es ganz viele kleinere oder auch größere Seen, so zum übernächsten See und könnten da baden gehen. Naja, wir waren 5 und 6 Jahre alt und da werden alle Eltern Hurra schreien, wenn so kleine Mädchen im Alter von 5 oder 6 Jahren, die noch nicht verkehrssicher Fahrrad fahren können, 2 Kilometer weit weg zu einem See fahren, ganz alleine ohne Wissen der Eltern und dort baden gehen. Also das haben wir gemacht, Kirsten und ich. Und wir haben uns gar nichts dabei gedacht, überhaupt nichts. Nichts. Also weil mit meinen Eltern bin ich auch baden gegangen. Das war ja auch immer alles in Ordnung. Also warum soll ich nicht mit Kirsten zusammen baden gehen? Und wir sind dahin geradelt und dann haben wir gebadet, ziemlich lange. Und haben uns, ich musste immer um 6 zu Hause sein, haben uns gefreut, dass es noch ganz lange nicht 6 ist, weil die Sonne stand ja noch so hoch am Himmel. Und wir haben natürlich überhaupt nicht begriffen, dass wenn die Sonne hoch am Himmel steht im Hochsommer, das möglicherweise schon 10 Uhr abends sein kann. Und und wir haben also ziemlich lange gebadet. Und das war alles okay, da waren ziemlich viele Leute und ziemlich viele Erwachsene auch. Und wir sind mindestens 3-mal gefragt worden, wo dann eigentlich unsere Eltern seien. Und ich weiß nicht mehr, wie wir das beantwortet haben. Auf jeden Fall haben wir fröhlich weiter gebadet. Und ich glaube, glücklicherweise haben diese anderen Erwachsenen uns irgendwie mit beaufsichtigt, ohne dass wir es gecheckt haben. Und als wir dann auf dem Rückweg waren, sind wir den ersten Suchtrupps begegnet, die unterwegs waren, und man hatte, glaube ich, schon die Polizei verständigt, und das war schon alles wirklich der Albtraum für unsere Eltern natürlich. Und bis zum Ende, ich habe das nicht verstanden. Aber meine Eltern hatten mich verloren und die Eltern von Kirsten hatten Kirsten verloren und wir hätten sterben können an diesem Tag. Ja, wir hätten einfach absaufen können. Und das war uns nicht bewusst. Und wenn ich irgendetwas nicht empfunden habe an diesem Tag, dann war das meine Verlorenheit. Und die Gefahr, in der ich mich befunden habe, als jemand, als ein Kind, das viel zu klein ist, um mit der Situation fertig zu werden, ich habe das nicht verstanden, dass ich verloren war. Und ich glaube, genauso geht es einem großen Teil der Menschheit. Ja, die werden immer sagen, ich fühle mich überhaupt nicht verloren. Aber der Fakt ist nicht, ob sie sich so fühlen, sondern sie befinden sich in einer ganz realen Gefahr. Sie sind in ihrer Gottlosigkeit unter die Herrschaft Satans gekommen und Satan wird sie verderben. Entweder schon in diesem Leben, spätestens aber in der Ewigkeit wird Satan sie verderben. Und das ist eine reale Gefahr und die ist deswegen da, weil sie als Menschen Gott verloren gegangen sind. Und deswegen sind sie verloren. Und Gottes Bestreben ist, diese verlorene Menschheit zurückzubringen. Und wenn wir das so aus dieser Perspektive betrachten, dann ist schon klar, es geht nicht nur darum, dass der Einzelne aus der Gefahr zurückgeholt werden soll, dahin, wo er hingehört, in die Erlösung, in die Herrschaft Gottes, sondern dass es darum geht, dass Gott ja sein Reich verloren hat. Gott hat sozusagen seine Untertanen, die er geschaffen hat, um dieses Reich zu haben, ein gutes Reich, er hat seine Untertanen verloren. Und das Ziel ist, dass Gott sein Reich wieder zusammenbaut. Ich will das mal so ausdrücken. Gott will in der Mitte der Menschheit wohnen. Gott sucht einen Wohnort. Und wir sehen dann in der Geschichte des Alten Testamentes, wie Gott ein Volk raussucht, das Volk Israel, und so exemplarisch zeigt, wie so eine Demo-Version, wie das eigentlich aussieht, wenn er in der Mitte eines Volkes wohnt. Funktioniert aber nur mäßig. Es zeigt die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen in ganz krasser Weise, und das soll es uns auch zeigen. Und dann geht es über zum neuen Bund. Das zeigt die Notwendigkeit auch, dass es diesen neuen Bund braucht, den Gott durch Jesus mit der Menschheit schließt. Und wir haben die Möglichkeit, zurückzukommen zu ihm und damit in sein Reich einzutreten. Und Gott baut dieses Reich selber. Es ist nicht ein Reich, das irgendwie von Menschen gebaut werden könnte. Nicht der Mensch stellt die Prinzipien und Gesetze da drin auf, sondern Gott macht das selber. Und er baut dieses Reich nach seinen Prinzipien. Und ganz wichtig, es geht nicht um die individuelle Errettung. Also die ist total wichtig, denn wenn Gott uns nicht errettet als Individuen, dann sind wir verloren und dann sind wir auch nicht Teil dieses Reiches. Aber das ist das, was wir begreifen müssen und begreifen dürfen. Es geht darum, dass Gott sein Reich baut. Und deswegen ist es ein Evangelium des Reiches. Wir sind in unserer Gesellschaft ganz stark geprägt vom Humanismus. Egal wie wir aufgewachsen sind in unserem Land, wir sind alle vom Humanismus geprägt, in der einen oder anderen Weise oder in verschiedenen Punkten. Und diese Prägung, jede Prägung gibt uns sozusagen eine Brille auf, setzt uns eine Brille auf. Und alles, was wir lesen, was wir hören, was wir erleben, was wir lernen, das nehmen wir immer wahr durch diese Brille. Das geht jedem Menschen so, egal von was er geprägt ist. Und diese Prägung des Humanismus, die lässt den Individualismus ganz stark im Vordergrund stehen. Und dann ist meistens die erste Reaktion, wenn wir über diese ganzen Sachen nachdenken, wenn wir die Verlorenheit der Welt anschauen, dass wir sagen, boah, das ist so schrecklich, wenn der einzelne Mensch verloren geht. Ja, das arme einzelne Individuum. Das kann doch nicht sein, das darf nicht verloren bleiben. Wir begegnen Menschen, die Jesus nicht kennen, und dann schauen wir auf ihr Leben und dann denken wir, Mann, was denen entgeht, weil sie Jesus nicht kennen. Mann, das darf doch nicht sein, dass diese Person, die ich jetzt gerade anfange, lieb zu gewinnen, dass die in die Hölle geht. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Ja, diese Person muss errettet werden. Gott, du musst doch so barmherzig sein, diese Person zu erretten. Und merkt ihr, wir konzentrieren uns dann auf eine ganz individualistische Weise auf die Verlorenheit des Einzelnen, so als würde da gar keine Schuld vorliegen oder so und als wäre Gott dazu verpflichtet, den Einzelnen zu erretten, als sei er dazu verpflichtet, barmherzig zu sein diesem Einzelnen gegenüber, weil wir ihn doch lieb gewonnen haben und deswegen muss Gott jetzt dieser Person gegenüber barmherzig sein und wenn er das jetzt nicht ist, dann ist Gott unbarmherzig. Und das ist wie so eine Perspektivverschiebung. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, diesen Gedankengang. Also ja, der einzelne Mensch braucht Errettung und Gott will, dass der einzelne Mensch errettet wird. Ja, es ist ja sein erklärter Wille. Wir haben einen barmherzigen Gott, der so barmherzig ist, dass er aus lauter Liebe sich selber gibt, weil er will, dass jeder Einzelne errettet wird. Aber das Ziel von dem Ganzen ist nicht die Errettung des Einzelnen, sondern das ist der Weg dahin. Das Ziel des Ganzen ist, dass Gott sein Reich zurückbekommt. Dass der König wieder sein Reich hat und über dieses Reich herrschen kann. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir über Bekehrung und über Evangelium nachdenken, verstehen müssen, dass Bekehrung mehr ist als nur die Tatsache, dass ein Mensch gerettet wird. Und die Theologen oder Missiologen, die sagen, eine Bekehrung, wenn sie echt ist, hat immer drei Aspekte. Einen soteriologischen, einen antagonistischen und einen doxologischen. Und das ist an diesem Punkt ganz wichtig. Das bedeutet Folgendes. Soteriologisch bedeutet, das hat einen Heilsaspekt. Also jemand bekehrt sich, das heißt, er wird gerettet. Das Heil Gottes kommt zu ihm. Das ist ein Aspekt. Dann hat das Ganze einen doxologischen Aspekt. Die Bibel sagt uns, wenn ein Mensch erkennt, dass er verloren ist und nur durch die Gnade Gottes gerettet werden kann und dann diese Gnade annimmt, dann führt das dazu, dass Gott geehrt wird. Und diese Ehre steht Gott zu. Gott hat alles getan, damit Menschen erlöst werden können. Und dann steht es ihm zu, dass Menschen das annehmen und dadurch Gott ehren. Das ist der doxologische Aspekt. Und dann gibt es aber noch einen dritten, und der wird ganz oft verschwiegen oder der fällt bei uns oft unter den Tisch. Das ist der antagonistische Aspekt. Und der besagt, dass da ein Herrschaftswechsel stattfindet. Dass es ein Kampf ist zwischen zwei Reichen. Da sind Menschen, die sind in dem Herrschaftsbereich Satans und unter der Herrschaft der Sünde. Und sie werden befreit und sie werden aus dieser Herrschaft befreit und dann aber unter die Herrschaft des Königs Jesus gestellt, in seinem Reich des Lichts. Es gibt keine neutrale Zone. Wir bleiben nicht irgendwo in der Mitte. Nach dem Motto, Jesus befreit uns zwar aus der Herrschaft von Sünde, Tod und Teufel, und dann laufen wir irgendwo in einer neutralen Zone dieser Welt rum. Aber die wahre Nachricht ist, es gibt gar keine neutrale Zone. Es gibt genau zwei Reiche, nicht drei. Und das eine Reich ist beherrscht von Satan. Das ist total gottlos, losgelöst. Und es gibt ein zweites Reich, das ist das Königreich Gottes, das beherrscht wird von Gottes Sohn, dem Sohn, den Gott so sehr liebt. Und wir sind entweder in dem einen oder in diesem anderen Reich. Und es muss ein richtiger Herrschaftswechsel stattfinden. Im Alten Testament gibt es eine sehr interessante Stelle über das Reich Gottes. Und ich möchte etwas vorlesen aus Daniel Kapitel 4, dem Propheten Daniel. Die Verse 32 bis 35 und 44 bis 45. Das lese ich aus der Elberfelder Übersetzung vor. Und zwar steht das in dem Kontext Daniel, der jüdische Prophet Daniel, erzählt und deutet dem heidnischen König Nebukadnezar eine Vision, die er hatte. Du, König, schautest und siehe, ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände. Und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Der Wind führte sie fort, es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Ich lasse jetzt ein paar Verse aus. Da deutet Daniel diese vier Teile des Bildes auf vier große Königreiche. Und man nimmt allgemein an, dass damit die Königreiche Babel, das war das aktuelle bei dem König Nebukadnezar, und dann Medo-Persien, Großreich und Großreich Griechenland und Großreich Rom waren. Und ich lese jetzt weiter in Vers 44. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört wird. Das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Also ein interessanter und auch nicht ganz unkomplizierter Text, vor allen Dingen, wenn man sich damit noch nie so richtig beschäftigt hat. Ich will nur so viel dazu sagen. Also Nebukadnezar hat einen Traum und dieser Traum verwirrt ihn völlig. Und er sucht dann nach einem Propheten, der das nicht nur deuten kann, sondern der ihm auch diesen Traum erzählen kann, damit er einen Beweis hat, dass das nicht irgendwie so eine Scharlatanerie-Deutung ist. Also das ist natürlich sehr anspruchsvoll. Und Daniel kann genau das tun. Er kann dem König diesen Traum erzählen und er kann ihn deuten. Und das Besondere oder das für uns jetzt auch Relevante an diesem ganzen Traum, an dieser Vorhersage der Zukunft ist Folgendes. Daniel erklärt, dass das verschiedene Königreiche sind. Das waren politische, reale, weltliche Königreiche, die in diesem im Bild dargestellt wurden, die nacheinander kamen. Aber dass Gottes Aussage folgende ist, da kommt ein Stein, der kommt nicht aus diesem Bild, der kommt von irgendwo anders her angerollt. Ja? Das muss ein gruseliges Traumvideo gewesen sein, wenn man sich das vorstellt. Und dieser Stein trifft auf dieses Bild und zerstört es. Aber dieser Stein selbst wächst zu einem großen Berg an, der alles ausfüllt. Und die Deutung, die Daniel bietet, ist, dass ein Reich ist, das Gott selbst aufrichtet. Dass es ein Reich ist, das nicht von Menschen gemacht wird, das schon während der Zeit dieser anderen Königreiche überhaupt entsteht und anfängt aufzuwachsen und mit der Zeit immer größer wird, bis es diese ganze Welt irgendwann füllt. Und dass es nicht ein menschengemachtes Reich ist, wird nochmal betont, sondern ein Reich ist, das Gott selbst baut. Gottes Reich. Von Natur und Wesen her ganz anders. Nicht angewiesen auf die äußere politische Macht, sondern trotz aller politischen Mächte, die irgendwie in Machtposition stehen, wächst dieses Reich einfach auf. Und es wird immer größer. Jesus steht kurz vor seiner Kreuzigung vor Pilatus. Und Pilatus versucht, ihn zu befragen. Und dann sagt er, bist du König? Bist du ein König? Ja, das, was die Leute dir so anhängen. Und Jesus sagt, ja, du sagst es, bin ich. Ich bin ein König. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht ein weltliches Reich. Und das betont das ganz stark. Es geht um etwas ganz anderes. Jesus, wenn Jesus von seinem Reich redet, dann redet er von diesem Reich, das Daniel gesehen hat in diesem Bild oder der König Nebukadnezar in diesem Bild gesehen hat und was Daniel dann auslegt. Da entsteht ein Reich und dieses Reich hat die Kraft, auch politische Reiche zu zerstören. Und dieses Reich wächst einfach parallel zu politischen Reichen und zu jeder politischen Weltmacht auf. Und die Prinzipien dieses Königreichs sind total anders als die Prinzipien, die die Welt hat. Und der erste Punkt, der schon ganz wichtig ist, ist der, in diesem Reich bin ich nicht automatisch drin, weil ich irgendwo regional wohne, weil ich zu einer bestimmten Nationalität gehöre oder so. Ich kann auch in dieses Reich nicht einfach eintreten. Ich kann nicht einfach gehen und mir einen Pass kaufen, die Staatsbürgerschaft dieses Reiches annehmen, sondern in dieses Reich kann ich nur hineinkommen, wenn ich in dieses Reich hineingeboren werde. Aber und im Reich Gottes bin ich nur Bürger, wenn ich in dieses Reich Gottes auch hineingeboren bin. Und Jesus erklärt, das geschieht, indem wir von Neuem geboren werden. Wir müssen hineingeboren werden. Und Jesus sagt zu Nikodemus, du kannst das Reich Gottes nur sehen, du kannst nur Teil in diesem Reich Gottes sein, wenn du hineingeboren wirst. Und es braucht diese vier Schritte, dass wir umkehren zu Gott, dass wir ihm glauben, dass wir getauft werden im Wasser und getauft werden im Geist. Das ist der Eintrittspass, ja, den wir brauchen, um Teil dieses Reiches zu sein, dieses Königreiches. Und so sagt Paulus in Kolosser 1, Vers 12 bis 14, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Er hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Die Prinzipien dieses Königreiches sind in jeder Hinsicht anders als alles das, was wir von weltlichen Reichen kennen. Zum Beispiel herrscht in diesem Königreich keine Demokratie. Es spielt gar keine Rolle, ob irgendeine Mehrheit von Leuten findet, dass irgendwas anders sein sollte oder so. Es wird den König dieses Reiches niemals irritieren. Er hat festgelegt, was wahr ist und was richtig ist. Und das, was er sagt, sein Wort, das gilt immer. Es ist nicht anfechtbar, es ist nicht in Frage zu stellen. Es spielt keine Rolle, ob wir versuchen oder wir oder andere das versuchen, in Frage zu stellen. Gottes Wort gilt immer und er hat immer recht. Es ist keine Demokratie, sondern es ist eine Theokratie. Das Theo steht aus dem Griechischen für Gott. Es ist eine Herrschaft, in der Gott der alleinige Herrscher ist. Und wie schon angesprochen, in diesem Reich ist nicht der Individualismus oben. Dieses Reich ist nicht davon geprägt, ja, was der Einzelne denkt und was er denkt, wie es gehen sollte oder so, sondern die Frage, die wir stellen dürfen und wo wir umdenken dürfen, ist, welche Sicht hat Gott denn auf sein Reich? Welche Sicht hat Gott auf uns als Einzelne und auf uns als Gemeinde? Und es braucht einen richtigen Kulturwechsel. Wir kommen und wir sind geprägt, zum Beispiel vom Humanismus und vom Individualismus. Und wir kommen rein und natürlich, wir bringen unsere Prägung mit. Die Prägung verlässt uns ja nicht, wenn wir uns bekehren, sondern wir bringen unsere Prägung mit. Und in diesem Reich herrscht aber eine andere Kultur, andere Gesetze, andere Maßstäbe, auch ein anderes Denken. Und deswegen brauchen wir ein Umdenken, wir brauchen eine Neuprägung. Das ist auch nicht damit getan, dass wir sagen, ja, wir haben uns jetzt hinbekehrt zu Jesus und dann, Jesus, ich sage das jetzt mal so, ich kreuzige meine Prägung, mein bisheriges Denken und tipp, von jetzt auf gleich ist alles anders. Nein, so ist es nicht. Von jetzt auf gleich bin ich in diesem Reich und von jetzt auf gleich darf ich anfangen zu lernen, umzudenken und mich neu prägen zu lassen von den Maßstäben, die in diesem Reich herrschen. Ein Problem, was wir mit diesem Königreich Gottes haben, ist, dass wir oft das Gefühl haben, es ist ja ein unsichtbares Reich und es ist ja irgendwo da in der Zukunft, in der Ewigkeit und so. Und wir leben nun mal einfach hier und mein Alltag und die Realität, das überkommt mich, das hält mich im Griff, das beschäftigt mich von morgens bis abends und von abends bis morgens. Und dass wir das oft nicht schaffen, diese Dinge so zusammenzukriegen. Aber es ist genauso, wie Daniel das in dieser Prophetie beschreibt. Da sind diese weltlichen Reiche, aber während der Zeit dieser Könige, während der Zeit dieser Königreiche, also während der Zeit, in der politische Reiche herrschen, in der unsere Kultur uns prägt, in der wir in dieser Realität, dieser äußeren Realität leben, während dieser Zeit wächst dieses Reich Gottes auf. Und das ist zeitgleich. Und das sind zwei Realitäten, die beide da sind. Und die Frage ist, was sehen wir? Und wir brauchen das, dass Gott uns unsere geistlichen Augen öffnet, dass wir diese geistliche, diese göttliche Realität von Gottes Reich auch sehen. Und dass wir lernen, sie genauso real wahrzunehmen, wie wir alles Äußere, Reale in unserer sichtbaren Welt wahrnehmen. Und auch das ist wirklich ein Prozess. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Reich Gottes, im Griechischen Basileia, das meint den Bereich, in dem Gott herrscht, in dem Gott der Herr sein darf, sich als Herr erweist. Und das liegt nicht, wie oft missverstanden, im Himmel, zumindest nicht nur, sondern es liegt auch gerade in unserer Welt. Es liegt in unserem Leben. Und das Anbrechen der Herrschaft Gottes ist das zentrale Anliegen, um das es Jesus in seinem ganzen Wirken geht. Ich zitiere aus dem Bibellexikon hier. Und die Botschaft Jesu vom kommenden Reich Gottes umfasst viel mehr als die Aufforderung an die Menschen, sich selbst und ihr ganzes bisheriges Handeln zu überprüfen und aufzugeben, was sie von Gott trennt. Jesus gibt ganz neue Maßstäbe. Er redet von etwas ganz Neuem. Aber wo Menschen Gott als Herrn anerkennen und einander nach seinem Willen lieben, dort beginnt das Reich Gottes. Sehr wichtig, die Botschaft vom Reich Gottes steht in einer Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das ist ein theologischer Ausdruck. Das Spannungsfeld zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Im Handeln und im Reden von Jesus ist Gottes Reich schon sichtbar, vor allem für die, die seine Worte ernst nehmen und ihn glauben. Aber die endgültige Vollendung ist noch nicht da. Das Reich Gottes ist gegenwärtig schon da und es wird zukünftig noch kommen. Und die Frage, ob und wie Gottes Herrschaft sich in dieser Welt durchsetzen wird, beantwortet Jesus mit Gleichnissen, die vom Keimen, von Aufgehen und Wachsen von Samenkörnern handeln. Und sie besagen, der entscheidende Anfang ist gemacht, auch wenn er klein und ohnmächtig erscheinen mag in dieser Welt, aber Gott wird sein Werk vollenden. Das wird aber nicht allein das Ergebnis dieses Prozesses sein, der sich im Stillen vollzieht, sondern Gott wird selbst auch am Ende nach Katastrophen und Krisen seine Herrschaft endgültig durchsetzen. Deswegen, heute ist nicht Himmelfahrt, aber heute reden wir über Himmelfahrt. Himmelfahrt beinhaltet ja auch schon die Botschaft, Jesus kommt wieder. Ja, die Engel sagen zu den Jüngern, was starrt ihr da zum Himmel, wohin Jesus entschwunden ist? Dieser Jesus, den ihr gerade habt weggehen sehen, er wird genauso wiederkommen. Und in diesem Reich Gottes ist es wie ein Sauerteig, der alles durchsäuert. Das können wir nicht sehen. Also es gibt äußere Anzeichen davon. Wenn ich einen Sauerteig beobachte über einen Zeitraum, dann kann ich Anzeichen davon sehen, dass der Sauerteig in diesem Teig sich durchsetzt, dass er anfängt, alles mehr und mehr zu durchsäuern. Aber das Endergebnis ist dann erst später zu sehen, richtig zu sehen, nachdem das Brot gebacken ist. Zum Abschluss kurz will ich nochmal mit euch kurz anschauen, dieses sogenannte eschatologische Spannungsfeld von schon jetzt da, das Reich Gottes ist schon jetzt da, aber noch nicht vollendet. Und dazu lesen wir nochmal kurz drei Bibelstellen. Markus 1, 14 bis 15. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort das Evangelium Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an dieses Evangelium. Und in Lukas 16, Vers 16, die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes zu Ende gegangen, sagt Jesus. Seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht, mit aller Macht hineinzukommen. Lukas 11, Vers 20 spricht Jesus, wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann heißt das doch, dass das Reich Gottes zu euch gekommen ist. Und Lukas 17, 21, man wird auch nicht sagen können, siehe, hier ist es oder dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus. Also alles Bibelstellen, die jeweils in verschiedenen Kontexten aber sagen, das Reich Gottes ist bereits da. Es ist da und es zeigt sich durch bestimmte Zeichen oder Anzeichen. Durch das Wirken von Gottes Kraft, durch die Veränderung, die durch Gottes Kraft und durch Gottes Wort geschieht. Das Reich Gottes ist schon jetzt da. Aber es ist noch nicht vollendet. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, 22. Da wird uns erzählt von den Aposteln. In allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. So sagten sie zu ihnen, nach Gottes Plan müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Und hier sehen wir an diesem Beispiel, aha, das Reich Gottes ist auch noch etwas, das kommt. Es ist schon da, wir leben schon da drin und es zeigt sich schon durch die Wirkung von Gottes Kraft, durch sein Wort und in seinem Wirken nach außen, durch Zeichen. Aber gleichzeitig ist das Reich Gottes auch noch nicht da. Es ist noch nicht vollendet, es ist noch nicht komplett da, sondern da liegt eine Zeit dazwischen und das wird erst vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt. Das Königreich Gottes, es ist unsere Familie, wenn wir dort hineingeboren worden sind. Es gibt uns Identität als Kinder Gottes und auch als Geschwister miteinander. Es ist Heimat für uns und es schafft uns ein ganz neues Leben und das Reich Gottes kann nur gelebt werden von uns aus diesem neuen Leben heraus, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Es kann nicht gelebt werden und auch nicht erlebt werden, wenn wir aus unserer eigenen Kraft heraus agieren. Das Reich Gottes besteht aus Menschen, die auch als Gemeinde betitelt werden oder als Braut oder als Armee für Gott. Ja, wir sind Menschen, die für Gott leben, mit Gott leben, in Verbindung mit Gott leben, in der Verbindung der Liebe zu Gott leben, aber gleichzeitig auch berufen sind, in diese Welt zu gehen und in einem geistlichen Sinne für dieses Reich Gottes zu kämpfen, für die Wahrheit einzustehen und das zu verkündigen, das zu herolden sozusagen. Und ich denke, dass das größte Hindernis für uns, zu verstehen, dass das Reich Gottes der zentrale Punkt in unserem Evangelium ist, der ist, dass wir so stark geprägt sind vom Humanismus. Und ein bekannter Theologe mit Namen Packer hat mal gesagt, der christliche Sinn oder auch Sinn und Verstand von Christen sind irgendwie gleichförmig geworden mit dem Geist des Humanismus. Also wir sind einfach sehr stark von der Welt geprägt. Diesem Geist des Humanismus, der große Gedanken über den Menschen erzeugt und dabei nur Raum lässt für einen ganz kleinen Gott. Und ich will mal so sagen, das führt dazu, dass wir auch in unseren Gemeinden, wenn wir uns bekehren, wenn wir Menschen zur Bekehrung rufen, dass wir den Menschen überall im Mittelpunkt sehen. Der Mensch ist das Ultimum. Ja? Es geht um den Menschen. Der Mensch darf nicht verloren gehen. Dem Menschen muss es doch gut gehen. Und weil das so stark in der Mitte steht, das ist wie so ein aufgeblasenes Monster, das allen Platz in unserem Weltbild einnimmt, der Mensch, das sind wir selber und das sind dann auch andere, die wir lieben und für die wir irgendwie Sorge tragen oder so. Das steht wie so ein aufgeblasenes Monster da, der Mensch, nimmt allen Platz ein, dann wird das Evangelium auch ganz klein. Das muss dazu dienen, diesen Menschen zu bedienen. Dieser Gott wird ganz klein, der wird zum Diener, der mit seinem Evangelium diesen riesigen Menschen bedienen muss. Dieser arme Mensch, der darf doch nicht verloren gehen. Ja, also Gott, das ist deine Verpflichtung, diesen Menschen zu retten. Oder dieser arme Mensch, der hat irgendein Problem. Gott, jetzt musst du dich doch bitte zum Diener machen und musst ihm geben, was dieser Mensch braucht. Ob das jetzt Reichtum ist oder Glück im Leben oder Erfolg im Beruf oder Heilung seiner Seele oder seines Körpers oder so. Wisst ihr, viele Dinge sind total richtig und gut. Gott sagt, dass er unser Hirte ist und unser Versorger, unser Heiler, Friede für unsere Seele. Das sind ganz viele Dinge, die will Gott in unserem Leben sehen, die will er in unser Leben hineinbringen. Aber das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit, also wie wir die Dinge zueinander ins Verhältnis setzen. Wir, vom Humanismus geprägt, setzen den Menschen in die Mitte und verstehen das so, dass das Evangelium dazu da ist, das Leben dieses Menschen irgendwie besser zu machen. Aber Gott, in seiner Sicht auf das Reich Gottes, sieht sich selbst, seinen König und sein Reich in der Mitte und dass wir dazu da sind, diesen König anzubeten und indem wir seine Gnade annehmen und durch seine Gnade geheilt werden an Körper, Geist und Seele, diesen König in diesem Reich damit ehren. Und das ist eine so verschiedene Sichtweise. Das ist ganz krass. Ja, das ist das Gegenteil von dem, wovon wir geprägt sind und was wir normalerweise denken. Und deswegen geht es auch nicht so von heute auf morgen umzudenken. Aber gleichzeitig das, was wirklich Glück und Frieden in unser Leben hineinbringt, wenn wir den Platz einnehmen im Reich Gottes, den Gott für uns vorgesehen hat. Die große Frage ist, mit der ich schließen will, das Evangelium vom Königreich Gottes. Was ist das Evangelium, das wir verkündigen? Ist das wirklich das Evangelium vom Reich Gottes? Oder ist es vielleicht ein reduziertes Evangelium, das den Menschen in der Mitte stehen lässt und damit letztendlich den Menschen den Weg zum Glück verwehrt und auch Gott seine Ehre verwehrt. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.